bin ja schon verkabelt, ich habe gerade das Mikrofon gesucht. Ja, wenn man so eine Predigerin als Frau hat, ist es fast schon schwierig, sich dann hier oben hinzustellen. Ich hätte ja gerade noch ein bisschen länger zugehört, hätte man das heute mal so gemacht. Halleluja. Schön, euch zu sehen. Und gut, dass der König im Haus ist. Heute gibt es ein bisschen eine andere Art von Predigt, aber das hatten wir ja letztes Mal auch. Das war ja auch ein bisschen ein ungewöhnlicherer Gottesdienst. Ich möchte heute über Evangelisation sprechen. Ein Thema, wo jetzt 90% sagen, ja, das ist ja nicht so meins. Aber die Bibel sagt was anderes darüber. Und das möchte ich euch kurz erinnerungstechnisch ins Gedächtnis rufen. Im 1. Timotheus 2, Vers 4 sagt Gott, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Im Lukas-Evangelium steht, der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Im Markus-Evangelium heißt es, dann sagte er zu ihnen, zu allen, die glauben, geht hin in die ganze Welt und verkündigt die gute Nachricht allen Menschen. Wer zum Glauben kommt und sich taufen lässt, wird gerettet. Wer nicht glaubt, den wird Gott verurteilen. Und schließlich wollen wir noch Johannes zum Wort kommen lassen. Ich sende sie in die Welt, wie du mich in die Welt gesandt hast. So, spätestens bei diesen Bibelstellen gibt es keine Entschuldigung mehr zu sagen, naja, ich bin jetzt nicht mit der Gabe der Evangelisation vertraut. Das sollen mal lieber die anderen machen. Hier so der Siegfried oder die Marion, so diese Vollblut-Evangelisten, lass die mal machen. Statistiken sagen, dass es ungefähr 10% in den Kirchen sind, die diese Gabe haben und die tatsächlich es lieben, in Fußgängerzonen zu gehen oder an Türen zu klingeln oder in irgendeiner Form aggressiv das Evangelium anderen mitzuteilen. In einer unverschämten Form, wie es 90% nicht so gerne machen. Da gehöre ich dazu. Das wird still im Saal. Lass mich es anders sagen. Irgendwo hier habe ich ihn. Den Vorschlaghammer. Den Vorschlaghammer. Viele Christen denken, Evangelisation gleich Vorschlaghammer. So, okay, ich habe das Evangelium. Und ich hau einfach mal überall um mich herum alles, was ich treffen kann, alles, was mich treffen lässt. Irgendwas wird dann schon passieren. Und meiner Erfahrung nach ist es genau das Bild, was die allermeisten Christen in ihrem Kopf haben, wenn sie über Evangelisation nachdenken. Das sind die mit dem Vorschlaghammer. Das sind die Akkros, die um jeden Preis den Leuten das Zeug in den Kopf hauen wollen. Glaub endlich! Und ich hoffe, heute kann ich euch dabei helfen, den Vorschlaghammer zu beerdigen. Weil ich glaube, es ist nicht das, was Gott will. Manchmal haben wir das Gefühl, vielleicht unseren Nachbarn gewaltsam damit die Tür einschlagen zu müssen oder die geistigen Wahrheiten anderen über den Kopf zu ziehen. Und wir denken daran, dass wenn wir evangelisieren, wir etwas tun müssen, was uns eigentlich zutiefst widerstrebt. Und dann denken wir, ja, das ist es aber, was Gott will. Und dann haben wir diese innere Diskrepanz. Auf der einen Seite, ja, wir kennen die Bibelstellen, ja, wir sollten ja was tun, aber dann ist mir dieser Vorschlaghammer einfach zuwider, er ist so schwer, er ist so gewalttätig, er ist so wenig wie ich. Er passt so nicht zu mir und zu meiner Art. Und dann geben viele auf und sagen, dann lasse ich es ganz sein mit Evangelisation. Das hatten wir schon, hat nicht funktioniert, mach mal was anderes. Ich sagte, wir müssen Leute nicht mit Bibelversen und geistlichen Wahrheiten erschlagen, indem wir ständig von Gericht, von Hölle und Urteil und so sprechen. Auch wenn diese Dinge wahr sind, ist nicht die Art, wie Gott in der Regel Menschen erreicht. Dann wird Evangelisation nämlich als was Peinliches empfunden. So wie billiger Jakob, okay? Wir müssen jetzt vor die Tür, müssen irgendwas da abdrücken und loswerden. Und es ist so wie so eine Mischung aus Teresa, Billy Graham und Rambo. Das sind dann so die, ne, die mit dem Teil, die kommen dann irgendwie durch, die all diese Dinge mitbringen. Aber kombinier das mal zusammen, das ist gar nicht so einfach. Das überfordert uns. Deswegen möchte ich das Ding heute gerne mit euch entsorgen.
Wo war der Eingang?
Ja. Seid ihr dabei? Ich weiß, einige spreche ich längst aus dem Herzen, aber andere, die haben das vielleicht noch nicht so durchblickt, wie es eigentlich richtig läuft. Weil in Bezug auf Evangelisation haben wir in der Regel drei Leute, drei Gruppen von Leuten, die unterschiedlich mit dem Thema umgehen. Das ist die erste Gruppe, das sind die, die eben ihre Erfahrungen gemacht haben, es hat nicht funktioniert, sie haben den Vorschlag einmal ausprobiert und die laufen dann seitdem permanent mit einem schlechten Gewissen rum. Ja, ist nicht meins, ich kann es nicht, versagt, was auch immer. Die zweite Gruppe, das sind die, die mit dem Hammer rumlaufen. Die haben ihn immer dabei und die schlagen bei jeder Gelegenheit zu. Also richtig glücklich sind die auch nicht damit. Weil sie merken, das Ergebnis ist Ablehnung. Leute meiden dich wie die Pest nach einer Weile. Also er redet nur darüber. Und du wirst dann nicht mehr für voll genommen und sogar... Wenn ich an meinen Anfang zurückdenke, ich bin die ersten ein, zwei Jahre massiv mit dem Vorschlag haben wir rumgelaufen. Oh ja, meine Mama weiß Bescheid, meine Frau auch, die lachen gerade. Ich habe alles überall drauf gedroschen, wo ich meine Freunde getroffen habe oder Bekannte, Verwandte. Immer mit dem Vorschlag haben wir drauf. Ich hatte es ja gut gemeint. Ich wollte ja nur das Beste. Das Ergebnis war aber, ich wurde einsam. Tatsächlich haben sich sogar ein paar bekehrt. Gott ist gnädig. Aber andere, die haben sich dann so wirklich abgewendet. Und mit denen habe ich dann teils bis heute auch kaum noch Kontakt, weil die haben mich dann in eine Schublade gesteckt, wo ich von ihrer Sicht dann hingehören musste. So Freak, Idiot, Chaot, dämlich, was auch immer. Fanatisch und weg war ich. Und das war dann fast wie eine Impfung. Und das tut mir bis heute leid. Okay, Anfängerfehler, das machen viele Christen falsch. Und ich glaube, Gott hat viel Gnade für uns, weil die Motive waren ja gut. Wir wollen ja, dass die Leute bekehrt werden, dass sie Jesus kennen und all das. Aber die Methodik kann ganz viel Schaden ausüben, auch wenn wir es im besten Wissen und Wissen getan haben. Die dritte Gruppe ist dann die, das sind die, die von solch einem Hammer getroffen worden sind. Die Gott nur kennen als einen, der straft und nur straft. Einen, welcher Buch darüber führt, was wir schon wieder alles Schlechte getan haben. Also das Gegenteil von dem guten Hirten. Das ist so ein Gott, da will man auf Abstand bleiben. Okay, der Vorschlaghammer, ich habe ja gemerkt, wie der wohl drauf ist. Also eine falsche Bewegung, weißt du, und dann schießt er oder so. Das sind die Vorschlaghammer-bekehrten Christen oft, zumindest in der Anfangszeit, bis sie hoffentlich im Wort Gottes lesen, in der guten Gemeinde andere Dinge hören und merken, Gott ist nicht so. Er ist nicht mehr im alten Bund, wo ganz andere Grundregeln auch galten und ganz andere Voraussetzungen. Wir leben im neuen Bund. Der Gott der Liebe bricht durch. Wir haben eine Zeit, wo sich tausende von Jahren Leute gewünscht hätten, sowas zu haben, wo jeder Gott begegnen kann. Lass uns aber kurz stehen. Ich weiß nicht, wen das betrifft, ich frage jetzt auch nicht nach Handzeichen oder so. Aber ich möchte uns einfach anleiten, dass wir diesen Hammer jetzt wirklich, so wie ich das gemacht habe, ablegen. Wenn du ihn noch trägst und auch wenn du Hammer verwundet bist, dass du diese Sache jetzt loslässt. Und Herr, wir bringen dir jetzt unsere Vorschlaghämmer, unsere falsche Idee von Evangelisation und auch die Fehler, die wir damit gemacht haben. Herr, du weißt, wir wollten es richtig machen und doch haben wir daneben gehauen, buchstäblich. So, wir geben dir jetzt den Hammer in deine Hände und sagen, Herr, von heute an, nicht mehr so. Der Druck, den geben wir jetzt gleich mit ab. Wir müssen nicht, wir dürfen. Und wenn ich darf, dann sieht es gleich ganz anders aus. Herr, ich bete, dass du uns heute die Augen öffnest für die Art und Weise, wie wir gestrickt sind, wie wir Menschen von dir erzählen können, ohne dass es krampfhaft, peinlich, seltsam wird oder eben die Vorschlaghammermethode. Und ich bete für jeden, der mit so einem Hammer getroffen wurde, auf irgendeine Weise. Herr, wir geben dir jetzt die Verletzung ab und wir sprechen Vergebung aus über die Person, die den Hammer geführt hat damals und sagen, wir vergeben in Jesu Namen. Und wir lassen los. Wir segnen diese Person, weil letztendlich hat sie uns ja dahin geführt, dass wir dich kennen. Und jetzt wollen wir dich richtig kennenlernen, ja, dich noch viel besser kennenlernen und verstehen, wie gut du bist. Ja. Deine Güte ist es, die uns zur Umkehr leiten soll. immer und immer wieder. Danke, Herr. Amen. Amen. Nimm Platz. Nun, was ist dann Evangelisation wirklich? Also zusammenfassend, ich nehme jetzt sozusagen das Wichtigste vorweg, was wir dann noch angucken. Die wichtigste Evangelisationsmethode von Gott, die siehst du morgens im Spiegel. Das bist nämlich du. Und du bist nicht ich. Und ich bin nicht du. Deswegen sehe ich nicht dein Bild im Spiegel, sondern meins. Also wer es nicht glaubt, ihr habt ja Handys, einfach die Kamera umstellen und dann, ja, und schau, wer dich intensivst anguckt, das bist dann du. Du bist Gottes Evangelisationsplan Nummer 1 für dein Leben. So einfach ist das. Das heißt, er hat in dir Dinge angelegt, die längst da sind. Die musst du dir nicht irgendwo jetzt zusammensuchen aus Büchern oder Methodiken oder Techniken. Ja, man kann Dinge verfeinern, die in einem sind, natürlich, aber das Wichtigste bist du. Und du bist schon da. Nicht immer schon ganz entfaltet, natürlich. Wir reden ja von Potenzial. Wir alle haben Potenziale in uns, die noch lange nicht entfaltet sind. Richtig? Wir merken das immer wieder, wenn wir was Neues lernen. Dann merken wir, das ist gar nicht so von außen. Das war eigentlich innen drin schon. Aber jetzt ist es ausgefaltet in mir. Jetzt ist es entfaltet. Jetzt ist es meins. Kennt ihr so Momente? Merkt, die Information war gar nicht neu, aber sie hat geholfen, was zu öffnen, was schon da war. Und das ist ja Leben. Das ist geistliches Leben vor allem. Weil wir entfalten da Dinge, die einfach wunderschön sind. Denn wisst ihr, der Heilige Geist ist schon da. Wir denken manchmal, es kommt alles von außen. Ja, wenn der Pastor mir nur die Hände auflegen würde. Das kann ein Moment sein, wo von innen dann was ausgelöst wird. Aber eigentlich ist es innen, was passiert, wenn du Christ bist. Wenn du Christ, nicht Christ bist, nein. Aber wenn du von neuem geboren bist, ist der Heilige Geist schon da. Er ist eingezogen. Nicht immer herrschaftlich, nicht immer in allen Bereichen schon zu spüren, aber er möchte gerne. Und je mehr wir ihm Raum geben, desto mehr entfaltet er sich auch. Und dann fängt er an, vielleicht deine Ehe zu segnen oder einen anderen Bereich, die Finanzen oder deine Gesundheit oder die Beziehungen, in denen du so lebst und merkst, wow, der Heilige Geist führt dich, der gibt dir Informationen, die du gar nicht haben könntest. Aber die sind schon da, weil er ist da. Er ist von ihm. Okay. Im Psalm 139, Vers 14 betet der Psalmist Folgendes. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast, das erkenne ich. Ich wünschte mir manchmal, dass jeder Christ das wüsste und damit nicht nur ein Amen, sondern ein Amen sagen könnte, weil er es weiß, weil es seins ist. So viele zweifeln viel mehr an sich, als dass sie an sich glauben. Ich meine nicht das an mich glauben in Form von Esoterik oder positivem Denken. Ich meine das ernst nehmen, dass Gott seinen Geist geschickt hat, der in mir wohnt und alleine deswegen mich zu etwas ganz, ganz Besonderem macht. All die Bibelstellen, wo wir wissen, wir dürfen bitten, was wir wollen, haben doch mit der Tatsache zu tun, dass wir in ihm sind, in Christus, und seine Worte in uns. Es geht immer um in. Bin ich in Christus? Lebe ich im Wort Gottes? Ist die Bibel für mich Maßstab? Kommen diese Worte nicht nur in meine Augen, sondern in mein Herz? Befasse ich mich damit so regelmäßig, dass es eine Auswirkung hat auf mein ganzes Sein? Dann verändert es alles. Und ich sage dir, Gottes Vielfalt ist gewollt. Weil die Wahrheit ist doch, es gibt so viele Arten, wie es Menschen gibt. Ich sehe mich hier um, ich sehe hier nur vielleicht 100 Leute und keiner ist wie der andere, optisch alleine. Und wir wissen, wie vielschichtig wir sind, wie so eine Zwiebel. Je mehr du davon schälst, desto mehr Schichten siehst du. Und jede ist besonders, jeder ist unique, einzigartig. Ich habe euch das schon mal gesagt, ihr habt euer Leben gebraucht, um zu dem oder zu der zu werden, die ihr heute seid. Das war nicht billig, das hat was gekostet. Es hat durch schwierige Zeiten durch. Ihr habt Entscheidungen treffen müssen. Immer und immer und immer wieder. Über Jahre und Jahrzehnte. Und heute seid ihr, wer ihr seid. Die Gesellschaft macht immer noch den Fehler, nach Lebensjahren Leute abzustufen. Mit 50 ist man noch interessant. Mit 60, naja, geht man auf die Rente zu. Mit 70 spielt man keine Rolle mehr für irgendwas. Das ist dumm. Das ist töricht. Die Leute, die meiste Erfahrung mitbringen, die die meiste Reife haben, die stellt man dann ins Abseits. Und die Jungen, die noch nicht wirklich wissen, was rechts und links ist in vielen Bereichen, die leiten dann irgendwelche Dinge. Nichts gegen Jugend. Jugend hat Kraft, Jugend hat Power. Aber Jugend ohne Alter ist zum Scheitern verurteilt. Die beiden Dinge müssen zusammenkommen. Die Weisheit und Erfahrung und die Power zusammen. Und du hast ein blühendes Unternehmen, eine blühende Gemeinde, eine blühende Familie. Wo immer das eine abgelehnt wird, egal was es ist, die Jugend abgelehnt oder das Alter, geht's schief. Gott hat beides zusammengestellt und die Familie ist eine Idee von ihm. Er weiß, dass die Älteren die Jüngeren brauchen. Und die Jüngeren die Eltern aber auch. Das bekommt man nach einer Weile dann auch wieder mit. Gell? So nach Pubertät und Co. Und dann irgendwann kommt man wieder zusammen und merkt, ja eigentlich so sind die Eltern gar nicht so doof, wie man immer dachte. Mark Twain hat es mal gesagt. So mit 25 hat er rausgefunden, dass sein Vater gar nicht so dumm ist, wie er immer vermutet hatte. So, wir können lernen und uns wieder einander nähern und Quality Time genießen miteinander. Und da sind so viele Schätze, die man bergen kann. Die Kunst ist es herauszufinden, wie du tickst, was dein Stil, deine Art ist, wie du mit dem Evangelium Menschen erreichen kannst. Wie du deine Freunde mit dem Evangelium erreichen kannst. Wie du mit Freude jemandem das weitergeben kannst, was dir, wenn es dir so geht wie mir, zum Wichtigsten in deinem Leben geworden ist. Familie ist wichtig. Aber das wichtigste Mitglied meiner Familie ist nicht meine Frau und nicht meine Kinder. Das ist mein Vater. Der da oben. Das ist der Wichtigste. Über den könnte ich ständig reden. Schwärmen. Mit dem rede ich jeden Tag. Dem verdanke ich alles, was ich habe und was ich bin. Inklusive meiner Familie. Dem verdanke ich, dass ich überhaupt so viel Liebe habe, dass ich meine Frau jetzt 30 Jahre lang lieben darf. Dass ich meine Kinder trotz all dem, was manchmal auch nicht so läuft, lieben kann. Meine Liebe ist begrenzt, die ist schnell am Ende. Habt ihr alle schon erlebt. Aber wenn du an die Person angeschlossen bist, die sagt, ich bin die Liebe, dann ist die Grenze aufgehoben und auf einmal hast du Liebe. Es gibt manchmal ja, bei Frauen erlebe ich das immer wieder, dass die dann sagen, mein Mann ist eifersüchtig auf Jesus. Sag ich, wie dumm. Erst weil du Jesus kennst, kannst du ihn wirklich so lieben, wie er ist. Sonst liebst du immer nur gewisse Teile und gewisse Zeiten, weil wir haben nicht so viel Liebe in uns. Das heißt, wir brauchen nie eifersüchtig auf Gott sein, weil Gott uns überhaupt erst fähig macht, verschwenderisch zu lieben. Oh, ich mag das, wenn mich jemand verschwenderisch liebt. Das ist cool. Das Beispiel hatten wir ja vorhin mit der Alabasterflasche. Ja, so ein Jahresgehalt ausgegossen auf Jesus, seine Füße. Und das war verschwenderisch geliebt. Und Jesus sagt, das wird alle Zeit wird von dieser Frau berichtet werden. Er hat nicht gesagt, das war aber falsch, hättest du den Armen geben können. Nee, er sagt, das war wunderbar. Du hast etwas gezeigt, was zutiefst göttlich ist. Du hast meine Liebe ausgedrückt, die ich für euch habe. Denn er liebt verschwenderisch. Niemand stirbt am Kreuz für irgendjemand, den er nicht verschwenderisch liebt. So, also ich hätte mir das dreimal überlegt. Oder 300.000 Mal. Er hat es getan. Er ist für mich gestorben, für mich. Und du kannst mich nicht mit 20. Du wärst nicht für mich gestorben. Er hat es gemacht. Oh, das ging ja nicht nur um dich, Pastor. Nee, es ging nur um mich. Für mich. In diesem Moment. Verstehst du? Es ist nicht jetzt für alle gestorben. Es ist nett, es ist wahr, klar. Aber er ist für mich gestorben. Ich nehme das persönlich. Weil es ist persönlich. Hätte es nicht für mich getan, ich wage nicht wirklich nachzudenken, wo ich heute wäre. Er ist gut. Er rettet nicht nur in Ewigkeit, er rettet hier, in dieser Zeit, in dieser Welt, uns vor uns selbst. Ich habe euch ein bisschen was mitgebracht, in meiner blauen Box. Und zwar habe ich mitgebracht eine Alabasterflasche, das ist Glas, eine verkorkte Flasche. Dann habe ich mitgebracht einen Brief, einen verschlossenen Brief. Ich habe mitgebracht eine Malzbierflasche mit Bierdeckel ungeöffnet. Was habe ich noch? Eine Konservendose. Ohne Schnellöffnung, tatsächlich eine richtige altmodische Konservendose. Gibt es nicht mehr so viel heute. Ich habe ein Glas mitgebracht, ein weniger Zuckerglas. Eine Marmelade von Centis. Fleischwerbung. Keine Ahnung, ob sie schmeckt. Ich esse keine Marmelade. Und ich habe Donald Duck gespielt und habe meinem Sohn das Sparschwein weggenommen. So, also diese 6 Gegenstände habe ich mal hier für euch mitgebracht. Das Problem, was sie alle gemeinsam haben, ist, sie sind alle zu. Alle verschlossen. Und gleichzeitig sind sie unser Anschauungsobjekt, um anzuschauen, welche Methoden es gibt. Methode ist vielleicht das falsche Wort, Persönlichkeitsstil, Art, um Menschen mit dem Evangelium zu erreichen, um sie geistlich zu öffnen. Ich kann natürlich hier den Vorschlaghammer rausholen. Und mit dem Vorschlaghammer kriege ich sie alle irgendwie auf. Aber ich zerstöre sie auch alle damit. Deswegen schauen wir uns jetzt den ersten Öffnungsstil an. Das ist ein Korkenzieher. Modernerer, guck, der macht es fast automatisch, so eine Halbautomatik. Okay. Mit dem Ding könnte ich natürlich jetzt diesen Korken hier wunderbar entfernen und ihn aufschließen. Vielleicht lege ich die Dinge einfach davor, dann wisst ihr noch, was wofür war. Also Korkenzieher gehört zur verkorkten Flasche natürlich. Und dieser Stil des Korkenziehers, wenn das denn deiner ist, das ist der beziehungsorientierte Stil. Der steht jetzt für einen guten Traubensaft, den du vielleicht mit jemandem zusammen trinkst. In der Bibel finden wir Matthäus so als Symbol hierfür. Der hat diesen Stil gelebt. Der hat immer Partys gefeiert. Der hat seine Freunde eingeladen, hat mit denen gegessen, hat Spaß gehabt. Und so hat er auch Jesus eingeladen. Kennt die Geschichte. Er kam zu ihm und war hellauf begeistert, hat dann richtig ein Erlebnis auch mit Gott gehabt, hat dann die Hälfte wieder zurückgegeben und andere Leute entschädigt. Matthäus steht jetzt hier. Matthäus. Was ist Zachäus, war das? Ich habe jetzt hier den falschen Namen. Matthäus war das, der Zöllner.
Matthäus war Levi, oder?
Levi ist ja auch Zöllner. Ja, dann war das der Zöllner. Auf jeden Fall hat er eine Party gefeiert. Und ich nenne das jetzt mal Matthäus Party. Und diese Beziehungen, die er gebaut hat, die stehen für die von euch, die sagen, das ist so mein Stil. Oh, ich lade gerne jemanden zum Kaffee ein oder mache mal ein leckeres Abendessen für jemanden und fühle mich wohl hierbei. Ich mache vielleicht lieber größere Partys, als andere das so machen. Für andere ist das eher so ein, naja, ich muss ja. Und du sagst, hey, das ist cool. Ich gehe gerne mal mit jemandem in einen Kaffee was naschen, was trinken, was essen. Und dann bist du so eine warmherzige Beziehungspersönlichkeit. Ich weiß, einige von euch sind so. Einige von euch haben genau diesen Stil. Ihr seid warmherzige Leute. Der eine oder andere hat uns auch schon eingeladen und wir erleben das natürlich dann. Da ist eine Gastfreundschaft da, da ist eine Großzügigkeit da, so eine Wärme da. Die hat auch nicht jeder. Auch nicht jeder Christ hat die. Wäre auch falsch zu sagen, alle müssten so sein. Waren auch damals nicht alle so. Okay? Aber es ist einer der Stile, die möglich sind. Diese Warmherzigkeit, kontaktfreudig zu sein. Da gibt es einen Bibelvers, der so genau zu dir passt, wenn du so bist, nämlich 1. Korinther 9, Vers 22. Wenn ich bei Menschen bin, deren Glauben noch schwach und unsicher ist, achte ich sorgfältig darauf, ihnen nicht zu schaden. Ich möchte mich allen gleichstellen, um auf jede erdenkliche Weise wenigstens einige Menschen zu retten und für Christus zu gewinnen. Diese Menschen, die stellen sich auf eine Ebene, leben Freundschaften. Und das ist eben der Korkenzieher. Ich bin in sowas nicht so gut. Ich habe auch Teile davon und manchmal merke ich, dass da ist was von Gott vorbereitet. Ihr wisst ja, wenn der Heilige Geist in dir ist, dann bist du grundsätzlich fähig, jede Methode anzuwenden. Amen. Das ist auch wahr. Also wenn wir jetzt über spezielle Dinge reden, reden wir über die Kernkompetenz, die Gott dir gegeben hat. Was nicht heißt, dass du in den anderen Bereichen nie gebraucht werden wirst. Das ist wie mit den Geistesgaben. Kennt ihr die Gabentests? Die sagen manchmal, oh, du hast die Gabe der Prophetie. Und dann sagst du, dann mache ich aber nie mehr was anderes. Weil ich muss prophezeien. Ich putze keine Klos und ich mache auch sonst nirgendwo was. Das ist natürlich Käse. Weil der Geber der Gaben ist der Heilige Geist. Und wo ist der Heilige Geist? Also in mir auf jeden Fall. Und die auch? Ein paar haben es erkannt, andere sind noch dabei. Also, wenn es dir so geht wie mir, dann ist er in dir. Und wenn er da ist, dann ist er auch in all den Dingen in dir, die er hat. Mein Heiliger Geist, der ist nicht nur mit einer Gabe in mir, der ist immer mit allen da. Den kannst du nicht so auseinanderschneiden, wie das manche gerne möchten. Und dennoch, ja, es gibt Gaben, die freigesetzt in dir sind, weil Gott will, dass du darin mehr dienst. Auf der anderen Seite, Yonggi Cho sagte das mal, er sagte, ich habe alle Gaben in mir. Wenn immer ich was tun soll, wenn ich lehren soll, habe ich die Gabe des Lehrers. Wenn ich evangelisieren soll, gibt Gott mir die Gabe des Evangelisierens in demselben Moment. Wenn ich prophetisch reden soll, gibt er mir in dem Moment die Gabe, prophetisch zu reden. Ist einfach, oder? Ich habe das gelesen vor vielen Jahren, das habe ich nie mehr vergessen. Ist so einfach. Warum machen wir es so kompliziert? Der Heilige Geist hat alles mit sich, weil er ist der Heilige Geist. Er ist nicht 10% des Heiligen Geistes. Ich habe ihn ganz und du auch hoffentlich, weil das möchte er gerne. Ich habe einen Freund, mit dem treffe ich mich wieder seit ein paar Jahren. Vielleicht der älteste Freund, den ich habe. Wir kennen uns seit frühester Kindheit. Und wir haben uns viele, viele Jahrzehnte nicht mehr gesehen. Einige Jahrzehnte nicht mehr gesehen. Und haben jetzt seit ein paar Jahren wieder Kontakt. Und wir treffen uns jedes Jahr ein paar Mal und gehen spazieren. Und in den Spaziergängen lasse ich meinen Vorschlaghammer daheim. Obwohl ich ihn so gerne für Jesus gewinnen würde. Er ist ein sehr intelligenter Mann. Er hat sogar Theologie studiert. Er hat einen Doktortitel. Er ist ein intelligenter, kluger Mann. Er hat ein Buch geschrieben. Das zu lesen war mir schon schwer. Das ist so, also, kluger Mann. Aber worüber reden wir? Über alles Mögliche. Ich will es nicht mehr sagen, es wäre jetzt ja nicht richtig, aber was ich merke ist, nach den 4, 5 Jahren, wo wir das jetzt hier regelmäßig machen, fängt er immer mehr an zu fragen. Er fragt über den Glauben, über die Gemeinde. War noch nie hier, aber er fragt. Und das finde ich, ist die Art, wisst ihr, dieses Beziehungsorientierte. Das ist nicht der, der jetzt Kerben macht auf seinem Colt, weißt du? Ach, wieder eingeschossen, ja. Muss ja auch nicht falsch sein. Aber das ist eben nicht die Art. Damit hast du keine schnellen Ergebnisse. Aber wenn du damit Ergebnisse hast, sind es in der Regel sehr lang anhaltende, vertiefende, wachsende Ergebnisse. Und das hat einen Wert. Definitiv. Ich sehe gerade Maria und einen Teil ihres Teams. Weißt du, ihr macht genau das. Ihr geht in die Altenheime. Ihr geht zu den Leuten, die auf der letzten Wegstrecke sind. Und die wissen das. Und ihr predigt die nicht mit dem Vorschlaghammer zu, sondern ihr liebt die einfach. Ihr macht Kaffee und Kuchen und ihr unterhaltet die. Ich war auf einer Weihnachtsfeier, war ich mal dabei, habe ich genossen, wie ihr die Leute geliebt habt einfach. Die Männer und Frauen dort, weißt du, die oft schwierige Leben haben, die aus irgendeinem Grund jetzt da gelandet sind, die mal so jung waren wie du. Die mal voll Träume waren, voll Leben und jetzt sind sie irgendwo, hoffentlich nicht alle, aber manche werden sich so fühlen, abgeschoben. Vielleicht auch von der Verwandtschaft, so dem Motto, endlich ist das Haus frei. Und die Erben haben Freude und die alten Leute fühlen sich einsam. Und dann kommen Leute wie Maria und ihr Team und Marietta und wer auch immer dabei ist. Das ist cool, das ist Liebe, das ist genau die Art. Wir wissen nicht, wie die Ergebnisse sind. Maria hat, sagt mir mal, wie viele Leute das Bekehrungsgebet mitgesprochen haben, aber wir wissen, das ist auch nicht alles, sondern eine Bekehrung passiert ja innen drin. Die Worte können mich dahin führen. Ich glaube, ich habe es 2 oder 3 Mal gebetet, bevor ich wirklich da war. Ich wollte das schon, aber es waren noch Widerstände innerlich. Ich wollte noch nicht so ganz, wie wir gesungen haben heute. Das Leben ganz Jesus geben heißt ja Kontrolle aufgeben. 100% Kontrolle aufgeben. Da tun sich manche schwerer. Ich war einer davon. Aber im Himmel werden wir sehen, wie viele wegen euch da angekommen sind. Ich kann mir vorstellen, dass ihr ein besonderes Besuchskomitee erlebt, wenn ihr ankommt da oben. Ich glaube, dass da ein paar Leute mehr stehen. Und wenn das stimmt, was viele sagen, im Himmel ist man nur 33 Jahre alt, dann werdet ihr erst mal 2 Mal hingucken müssen, bis ihr erkennt, wer da alles steht. Preis sei Gott, ihr werdet euch finden, der Herr macht es möglich. Okay, der zweite Stil, ich wusste, ich habe eins vergessen. Wie schade. Ich nehme mal das hier. Den Brieföffner habe ich vergessen. Ja, der Perfektionist in mir leidet gerade. Aber gut, ich nehme mal das. Hiermit kann man auch einen Brief so öffnen. Ne? Ihr habt schon mal mit dem Kuli einen Brief aufgemacht. Okay, das ist jetzt mein Brieföffner. Ein Brieföffner öffnet einen Umschlag. Und diese Brieföffnertypen, wenn du so jemand bist, das sind so die Intellektuelleren. Die kommen auf dieser Ebene rein und sprechen natürlich auch andere Persönlichkeiten an, als die Ersten das vielleicht tun. Oh, das ist noch besser, genau. Das ist ein Messer jetzt. Guck mal, Messer ist noch besser als Kuli. dass man es vorsichtig ist, macht man den Brief auf. Wenn man es heftig macht, macht man auch kaputt. Aber wir sind ja vorsichtige Brieföffner. So, ja genau, es ist ja eine scharfe Klinge. Manche Brieföffner sind scharf. Ja, manche sind richtig, richtig scharf. Ich habe jetzt einen, der ist nicht so scharf. Aber manche sind so scharf wie ein Messer und machen dementsprechend auch so einen Brief auf, ohne dass sie den Umschlag zerreißen. Für mich war so jemand Paulus. Paulus war ein Intellektueller, war immerhin aus der besten Schule seiner Zeit. Gamaliel selbst, der große Lehrer, war sein Lehrer. Da ist er 3 Jahre, glaube ich, in die Schule gegangen von. Also der hatte nicht nur einen Titel als Pharisäer, sondern der war einer der Elite-Pharisäer seiner Zeit. So, der konnte natürlich diskutieren, das lernen die. Und der hat diskutiert. Der ist immer zuerst in die jüdischen Synagogen gegangen, bis ihn rausgeschmissen haben. Und dann hat er immer gesagt, jetzt feiern, jetzt gehe ich zu den anderen, jetzt gehe ich zu den Heiden. Und die haben ihn dann auch willkommen geheißen. Und dennoch, nehmen wir das Beispiel, als er, wo in Athen war das, ja, wo er dann diese ganzen Skulpturen gesehen hat. Damals in Athen, das waren tausende von Götzenbildern, waren überall in den Straßen. Dafür war Athen berühmt. Und da war eine Skulptur und da stand unten drunter dem unbekannten Gott. Und Paulus war so clever, weißt du, statt dass er hingeht, alles Käse, ich habe jemanden, den kennt er noch gar nicht, sagte, ich komme wegen dem. Und dann war der Aeropark, das war so der Platz, wo man öffentliche Reden hielt, so ähnlich wie im Hyde Park heute oder so, da kamen Leute zusammen, um zu hören, was gibt's denn Neues. Das war so der YouTube-Channel seiner Zeit. Und als Paulus ankam, man merkte schon, der war auch von der Kleidung und so, das war ein gebildeter Mann, da waren die schon neugierig. Und dann stand er vor dieser einen Figur da, diese Skulptur, und fing an und sagt, Leute, wegen dem bin ich hier. Ihr kennt den noch gar nicht. Ich erkläre euch heute mal, wer das ist. Es gibt tatsächlich sogar eine historische Geschichte, dass dieser unbekannte Gott tatsächlich der Gott der Bibel ist. Aber das führt jetzt zu weit, das euch zu erklären. Mit Detail würde ich es auch nicht hinbekommen. Es gibt ein Buch darüber, was das tatsächlich nachweist, dass dieser unbekannte Gott, dass diese Figur nicht zufällig da war, sondern dass auch der Name und die Figur geschichtlich zum hebräischen Gott kommt. Aber wie auch immer, er brauchte das und sagt, deswegen bin ich hier, er wurde eingeladen, Aeropark-mäßig, dann standen da Hunderte oder Tausende. Er predigte intellektuell hochanspruchsvoll, so dass sie sagten, komm morgen wieder. Wir wollen mehr davon hören. Den klangen die Ohren. Und er argumentierte eben für sein Leben gerne. Das war seine Stärke. Das sind Leute, wenn du viel Bücher liest, gibt es ja so diese Buchfresser, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du so jemand bist, wenn es nicht nur Romane sind. Okay, Romane sind auch nett, aber wenn du gerne dich weiterbildest, wenn du da einen großen Wert für dein Leben drauf gelegt hast, dann könnte es gut sein, dass du so ein Brieföffner bist, um Leute aufzumachen, die du mit dem Korkenzieher nicht bekommen würdest. Die funktionieren anders. Die erreicht nicht jeder. Und das ist gut zu wissen. 2. Korinther 10, Vers 5, wir zerstören damit, mit dem Stil, Gedanken und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes, nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. So Gedankengebäude werden mit einer scharfen Klinge zerstört, mit gut durchdachten Argumenten. Nicht, dass Argumente Leute unbedingt zum Glauben selbst bringen, aber sie öffnen. Versteht ihr? Ich habe mit vielen Leuten diskutiert, aber davon hat sich lange nicht jeder wegen meiner klugen Argumente bekehrt. Das ist nicht der Hauptpunkt, aber es öffnet Leute. Die Bekehrung läuft immer auf einer anderen Ebene ab. Ja, verwechseln das nicht miteinander. Die Methode ist nicht der Garant für eine Bekehrung. Es ist eine Öffnung. Es gibt Leute, intellektuelle Leute, erfolgreiche Leute, wohlhabende Leute, die mit mir gesprochen haben und mir nach einer Weile signalisiert haben, dass sie sehr überrascht sind, mit einem wiedergeborenen Christen so reden zu können. Das hat mir zum Denken gegeben. Die dachten, ja, das sind alles ein bisschen einfältige Leute. Weißt du, das ist oft ein Bild, was intelligente Leute, intellektuelle Leute von Christen haben. Das ist natürlich Blödsinn. Ihre Intellektualität ist gleichzeitig ihre Stärke und ihre Schwäche. Das wissen die aber noch nicht in dem Moment. Weil was mich vom Glauben fernhalten kann, das ist keine Stärke. In dem Moment, richtig? So, nicht jeder hat diese Gabe. Ich kann mit diesen Leuten kann ich gut reden. Andere tun sich damit schwerer. Du kommst mit Leuten ins Gespräch, wo ich nicht weiterkäme. Das liegt wiederum an der Unterschiedlichkeit, die wir haben. Wir sind gemacht für eine gewisse Gruppe von Menschen, sie anzusprechen auf das Evangelium. Ich hatte zum Beispiel mal ein Gespräch vor ein paar Jahren. Ich war im Krankenhaus für eine Nacht und lag mit einem älteren Herrn im Zimmer. Und dieser ältere Herr stellte sich raus, ist einer der führenden Geistheiler Deutschlands. Und so habe ich halt geschaut, wie komme ich an den Mann ran? Und ich wusste, der Flaschenöffner ist es jetzt hier nicht, also der Korkenzieher ist es nicht, aber der Brieföffner. Also habe ich angefangen, mit ihm zu reden, habe ihn gefragt, habe ihn viel erzählen lassen und habe ihm dann irgendwann gesagt, wissen Sie, ich bin auch Geistheiler. Und da wurde er sehr neugierig. Wirklich? Mit wem heilen Sie denn? Oh, ich heile mit Jesus Christus. Wirklich? Das habe ich ja noch nie gehört. Und da hatten wir sehr interessante Gespräche. Ich konnte dann auch ein paar CDs zurücklassen. Dann kamen irgendwann noch zwei Herren dazu als Besuch. Und die stellten sich dann auch raus als ganz prominente Geistheiler. So, ich habe keine Ahnung, was da letztlich draus geworden ist. Er hat sich nicht, meines Wissens dann nicht bekehrt. Aber wir haben Einfluss genommen als Christen. Einfach. Wir haben ein Stück weit Offenheit. Der hat gemerkt, ach, ich kann auch mit Jesus Christus heilen. Eine andere Geistheilerin, die hatte sogar eine Heilungsschule, die schrieb mir mal, mit der habe ich nie persönlichen Kontakt, nur diesen Brief. Und sie schrieb, sie hat meine Predigt-CDs bekommen für eine gewisse Zeit. Ich weiß nicht mal von wem. Und sie hätte eine Schule für Heilung. Sie ist, glaube ich, war hauptberuflich Krankenschwester, hat aber so richtig hat eine Wohnung gemietet, hat da 12, 15 Leute regelmäßig ausgebildet zu Heilerinnen. Und die sagte, schrieb in den Brief, ich danke Ihnen vielmals, Herr Trümmer, Sie haben mir die Augen geöffnet. Bis jetzt habe ich immer mit Christusenergie geheilt. So hat sie das formuliert, so esoterisch. Ne? Aber jetzt, sagt sie, jetzt habe ich Jesus Christus dank Ihnen kennengelernt. Jetzt brauche ich keine Christusenergie mehr. Jetzt habe ich Jesus. Ich mache meine Heilungsschule zu und ich freue mich total, dass Jesus jetzt mein Arzt ist. So, ja, wow, wie cool ist das? Ich habe die Frau nie gesehen, aber dann kommt dann sowas rüber. So, irgendjemand hat dann das benutzt, was sie geöffnet hat, diese CDs. Und hat es ausgegossen über eine gewisse Zeit. Und manchmal, vielleicht hat die Person das gar nicht mitbekommen. Vielleicht ist es nur im Briefkasten gelandet. Habe ich selbst auch oft schon gemacht. Und manchmal hört man dann, was dann passiert ist. Oft kriegt man es auch nicht wirklich in diesem Leben mit. Meine Frau zum Beispiel ist jemand, die pflegt diesen Stil sehr, sehr intensiv. Vor Jahrzehnten, hatte sie mit diesem Stil mal dazu beigetragen, dass ihre alte Thermomix-Chefin, der Chefin war es, glaube ich, aber deine, wo du den Thermomix zumindest gekauft hast, den ersten, den wir hatten, die hat sich bekehrt, kennen wir Manuela, und ein Stück hast du dazu beigetragen, weil du sie nicht mit dem Vorschlaghammer, sondern du hast dir, warst dir ein Stück Freundin, hast dir immer wieder mal was gesagt, gell? So war das so, habe ich das gehört. Und schau mal.
Deine Schwester kam im Vorschlaghammer.
Und die hat besser gewirkt, gell? So sieht's aus. So ist das, guck, Manuela sitzt da jetzt schon seit Jahrzehnten mit ihrem lieben Mann und das hat alles angefangen, weil jemand diese Methodik hier eingesetzt hat. Der dritte Stil ist der Deckelöffner. Ja, wenn ja so. Die Frauen haben ja meistens ihren Ehemann als Deckelöffner, aber wenn der mal nicht da ist, dann kann man so ein Ding nehmen und kann damit dann die Konserve oder was oder das Jelly-Glas das erste Mal öffnen. Das zweite Mal ist es ja nicht mehr so schwer, aber das erste Mal ist so ein Ding ganz hilfreich. Und das ist eben wieder eine andere Art, nämlich ein zeugnishafter Stil. 1. Johannes 1, Vers 3, was wir nun selbst gesehen und gehört haben, das geben wir euch weiter, damit ihr im Glauben mit uns verbunden seid. Das ist also ein Mensch, der Jesus in einer gewissen Weise besonders erlebt hat und der das weiter sagt, was er erlebt hat. Vielleicht indem du Heilung erlebt hast oder indem du Gottes Nähe in einer Zeit der Trauer erlebt hast. Oder indem du durch eine tiefe Ehekrise gegangen bist, wo Gott dich wiederhergestellt hat. Oder indem du süchtig warst und es jetzt nicht mehr bist, weil Gott dich geheilt hat. Und so gibt es so viele Möglichkeiten, die uns oft dahin bringen, dass wir den Leuten besonders gut dienen können, wo wir mal waren. Der ehemalige Krebspatient wird den Leuten, die an Krebs erkranken, anders dienen können, als wenn du damit noch nie eine Berührung hattest. Der ehemalige, der eine psychische Erkrankung hatte und geheilt wurde, wird Leuten mit einer psychischen Erkrankung leichter und besser dienen können als anders. Der durch eine tiefe Ehekrise gegangen ist, wird hier ganz anders die Leute verstehen, die gerade selbst da sind und wird dort einfühlsamer und erfolgreicher sein. So, dieses Zeugnishafte ist etwas, was ich bei einigen von euch schon länger beobachte und das ist cool. Du erzählst einfach, was du erlebt hast und Leute öffnen das. Weil sie sagen, wow, das hast du erlebt. Das geht mir gerade auch so. Okay, und bei dir hat er das gemacht. Und was muss ich jetzt tun? So, dann kommen die Fragen oft und nicht selten führt es eben dann zum neuen Leben. Ich denke an meine Mama, die hat dieses sehr stark, diese Art, Leute von Jesus zu erzählen. So fing sie an. Sie hat sich selbst bekehrt. Die Geschichte spare ich mir jetzt, ist zu lang. Raus aus der Falle wird sie immer erzählt, kommt wieder mal. Aber als sie sich bekehrt hat, erzählte sie mir und jedem anderen in ihrem Dunstkreis, was Jesus für sie getan hat. Sie erzählte mir von ihrer Heilung. Und das war so ein Ding, das konnte ich nicht so abtun. Bis dahin hätte ich gesagt, naja, das sind die amerikanischen Prediger, die holen die Leute in Rollstuhlen rein und dann laufen sie wieder raus, weil ja Heilung passiert ist. So war ich drauf damals. Ich habe das nicht geglaubt. Aber das war meine Mama, weißt du. Ich wusste, dass sie krank war. Und zwar lange hat sie diese Nackengeschwierigkeiten und andere Probleme gehabt. Und dann kommt sie wieder und sagt, alles gut, guck. Keine Tabletten mehr, mir geht's gut. Von einem Tag auf den anderen nicht. Ha, ups, wo sind meine Argumente? Ha. Nee, nach unten hätte ich geguckt damals. So, das war, was funktionierte. In meinen Büchern, ich weiß gar nicht, welchem jetzt das drinsteht, berichte ich ja zwei Berichte, was ich mit Gott erlebt habe, auch wenn es ja eigentlich Quality Time nicht ein christliches Buch ist. Ich rede von meinen Knien, die vor 11 Jahren geheilt wurden, und ich rede von meiner Ehe, die vor 17, 18 Jahren, 20 Jahren fast geheilt wurden. Und durch diese Geschichten kommen Leute zum Glauben. Nicht so viele, wie ich gern hätte, zumindest kriege ich das nicht so mit, aber ich habe schon bestimmt ein Dutzend oder so Rückmeldungen bekommen, wo Leute dadurch angefangen haben, Jesus zu glauben, mit ihm zu gehen. Weil da ein Zeugnis drin stand, was sie angesprochen hat. Bei Raus aus der Falle erzähle ich das ja jedes Mal, diese Berichte, diese beiden. Und das holt Leute ab, weil die merken, ups, ja, ich habe auch vielleicht Knie, haben ja viele Leute jenseits der 30 schon Probleme. Und die Ehe, wer 20 Jahre verheiratet ist, der weiß genau, wovon ich rede. Die meisten davon, ja. Und die merken, boah, Gott kann Dinge ändern. Das macht Mut. Und das ist ein Stil, der vielen von uns zu eigen ist. Der vierte Stil ist dann der Dosenöffner. Da mache ich dann die Konserve mit auf, okay? Und das ist ein dienender Stil. Wenn du diesen Stil hast, dann bist du jemand, der anderen Menschen gerne dient. So wie Tabitha in der Bibel. Das ist so jemand, den könnte man da als Beispiel gut nehmen. In der Apostelgeschichte steht da, in Joppa aber war eine Jüngerin mit Namen Tabitha, die übersetzt heißt Dorcas. Diese war reich an guten Werken und Almosen, die sie übte. Und dadurch hatte sie Einfluss auf ihre Umgebung. Leute hörten ihr gerne zu. Reich an guten Werken, eine bescheidene Art zu haben, Menschen zu helfen. Ich weiß, es gibt Leute, die haben diese Gabe hier. In anderen Zusammenhängen würde man sagen, es ist die Gabe der Hilfsbereitschaft. Wenn jemand umzieht, bist du der Erste, der sich meldet und hilfst. Du unterstützt Leute gerne. Du arbeitest ihnen zu. Es ist nicht wichtig, dass man dich sieht. Du möchtest aber Teil von etwas sein, was sinnvoll und was gut ist. Dann bist du einer dieser Dosenöffner-Typen. Die sind in jeder Kirche lebenswichtig. Wenn die nicht da sind, läuft gar nichts. Dienende Herzen sollten wir alle haben, aber jemand mit dieser Art, der hat es besonders intensiv von Gott mitbekommen und ist dadurch auch schon eine Art Säule, die eben nicht so gesehen wird. Es gibt ja Säulen, die versteckt sind, die vermauert sind, aber die sind da und wehe, sie sind es nicht. Matthäus 5, Vers 16 steht, so lasst euer Licht leuchten von den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wenn ich an diese Art denke, dann denke ich an Manuela und an Wilfried und an ihr Team. Ich habe gesagt, Herr, wer fällt mir da ein? Da fielen mir einige Leute ein, auch Ralf Oster fällt mir ein mit seinem Team. Aber ihr beiden, ihr wart die Ersten, die mir eingefallen sind. Ihr beiden dient Leuten, indem ihr ein Lädchen eröffnet habt, wo ihr Lebensmittel, Klamotten und andere Dinge für ein Apfel und ein Ei zugänglich macht, für Leute, die wirtschaftlich im Problem stecken. Ihr dient Menschen auf eine Art und Weise, die ist sehr unspektakulär, könnte man schnell übersehen, aber ich weiß nicht, wie viele alleine dadurch hier gelandet sind, wie viele in Zellen aufgeschlagen sind, weil sie einfach sehen, boah, die dienen, die lieben uns, die tun uns Gutes. Das will ich mal sehen, was das für Leute sind. Und dann kommen die in eine Kleingruppe, kommen in diese Kirche hier und finden einen Gott, der sie genauso liebt, wie das Manuela und Wilfried und ihr Team ihnen vormachen. Ihr könnt euch gerne mal mit den beiden unterhalten. Das ist beeindruckend, was sie investieren an Zeit und an Kraft. Tag für Tag für Tag für Tag, um verderbliche Lebensmittel abzuholen von allen möglichen Märkten. Alles ehrenamtlich in ihrer Freizeit, um Leuten zu dienen. Das ist, wow, komm, da gibt man einen Applaus. Das ist gerade genau richtig an der Stelle hier. Und der fünfte Stil ist dann der des Flaschenöffners. Kleines, unscheinbares Teil. Es gibt Leute, die machen es mit den Zähnen, aber ich empfehle lieber sowas zu nehmen, damit ihr eure Malzbierflasche aufbekommt. Das ist der einladende Stil. Du lädst jemanden zu etwas zu trinken ein. Du kannst mit einem Flaschenöffner eine Flasche Bionade, Malzbier oder Wasser oder was auch immer aufmachen. Und es gibt eine Frau in der Bibel, die hat diesen Stil exzellent gelebt. Sie war einladend. Das Spannende an dieser Frau ist, dass sie eigentlich gar nicht so heilig war zu diesem Zeitpunkt. Die traf Jesus nämlich an einem Brunnen. Johannes 4. Wasser ist gut, aber ich gebe dir noch viel mehr, sagte Jesus. Ich gebe dir das Wasser, von dem du nie mehr Durst bekommen kannst. Jesus kommt von der Bionade, von dem Wasser, auf das Wesentliche. Sie kommen ins Gespräch über Männer und Sex. Und Jesus sagte, du hast 5 Männer gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht deiner. Ups. Die Frau ist begeistert. Begeistert von Jesus, wirklich. Die ist tief beeindruckt. Woher weißt du das? Du warst noch nie hier. Du kennst keinen meiner Alten. Und doch weißt du das alles. Du musst der Messias sein. Die war schnell dabei. Die hat schnell eins und eins zusammengezählt und sagt, also sowas habe ich noch nie erlebt. Und dann geht sie hin und sagt, diesen Jesus müsst ihr kennenlernen. Er hat mich nämlich nicht verurteilt, sondern er hat mich angenommen. Er liebt mich. Das war eigentlich, was sie sagte. Und dann kam das Dorf raus. Und Jesus hatte 3 Tage Erweckungsmeetings in Samaria. In einem Ort, wo er vielleicht sich gar nicht ausgesucht hatte zu sein. Aber der Herr hat einen Weg aufgemacht und er erkannte das offensichtlich als Willen seines Vaters und ging hin. So, diese Samariterin war die Flaschenöffnerin. Sie hat eingeladen. Sie ist hingegangen und sagte, hey, kommt, denn Jesus müsst ihr kennenlernen. Einige von euch sind so. Ist auch mein Stil. Wenn irgendwo hier was los ist, Heilungsgottesdienst, Kinovorführung, irgendwas Spektakuläres, dann lade ich gern ein. Ach komm, da musst du hier sein. Das ist so cool. Wenn du in deiner Zelle irgendein Event planst, dann bist du die am meisten Leute hinbringt. Hey, heute gibt's Pizza heute Abend. Komm mit. Ist cool. Oder Jugendgottesdienst, wo auch immer. Das sind die Leute, die gerne einladen. Du liebst es, Leute mitzunehmen. Du kommst selten zu einer Veranstaltung alleine. Versuchst immer, jemanden mit ins Schlepptau zu nehmen. Ich möchte dich ermutigen. Vielleicht hast du das schon lange nicht mehr gemacht, weil du gemerkt hast, die Leute wollen nicht mehr. Du hast alles abgegrast. Fang wieder an. Das ist etwas, was Gott dir gegeben hat. Lass dich nicht abschrecken dadurch, dass nicht jeder mitkommt. Das ist normal, das ist okay, das ist nicht schlimm. Im Lukas 14 sagt Jesus, geh auf die Landstraßen, befahl der Herr, und wer auch immer dir über den Weg läuft, den bring her. Alle sind eingeladen, mein Haus soll voll werden. Das ist ein Bild auf das göttliche Haus, wo er wünscht, dass alle kommen und gerettet werden. Ich hatte mal einen Weihnachtsbaum gekauft, das mache ich übrigens jedes Jahr. Das ist ein paar Jahre her, wir waren damals noch in Hadamar mit unserer Kirche und die Weihnachtsbaumverkäuferin, die lud ich zum Gottesdienst ein. Ich gab ihr, glaube ich, noch eine CD, das mache ich meistens mit einer Predigt drauf und sagte ihr, dann, da und da haben wir Gottesdienst. Und die Frau kam beim Aufruf nach vorne und hat sich bekehrt. Ich habe sie nie mehr gesehen seitdem, aber das war einfach eine Einladung. Simpel, einfach, unkompliziert und sie ist jetzt in der Hand des Herrn. In der Staatszeit unserer Kirche, in der Zeit, wo ich noch bei der Bundeswehr war, es waren so viele Uniformierte immer bei uns. Weil ich lud alles ein, was sich einladen ließ. Und einige haben sich bekehrt, einige sind bis heute im Glauben. Ich habe an meinen Schwager denke oder an den Jörg Schwabach, den kennen noch einige. Oder an andere Offiziere, die heute in anderen Standorten sind. Gott gebraucht es. In meinem Leben hat er das oft gebraucht, einzuladen. Einfach, weil ich begeistert bin von dem, was ich tue für Gott, ich lade ein. Und ich weiß das, wenn ich also ein paar Leute predige und Maria predigt, weiß ich, das kommen immer ein paar Leute mehr als sonst. Weil sie lädt dann besonders ein, weil, hey, du weißt, was du zu sagen hast. Das ist cool, mach das. Wenn ihr einen Dienst habt, hier, zu eurer Zelle, werdet ihr das sowieso tun. Zu eurer Zellgruppe, ladet ein. Vor allem, wenn das eure Gabe ist, lasst euch nicht beeindrucken oder klein halten damit. Sondern seid mutig, ladet ein. Mehr als Nein gibt's nicht. Und Nein ist nicht schlimm, tut nicht weh. Seid ihr nehmt es persönlich. Der sechste Stil ist dann doch ein Hammer. Aber ein ganz kleiner. Ich habe jetzt mal so einen Dachdeckhammer mitgenommen, der gefällt mir besonders gut. Weil mit dem Hammerchen könnte ich, so sensibel wie ich bin, auch so vieles dieser Dinge könnte ich damit auch öffnen. Nicht ganz so unbeschädigt wahrscheinlich, aber ich käme schon rein. Irgendwie, ne? So, das auf jeden Fall. Das ist ja klassisch, ne? So ein Sparschwein, das braucht schon einen Hammer. Wenn es dort unten irgendwas zum Aufschließen hat, dann ist es ja dafür gemacht, irgendwann diesen Tod zu sterben, um den Inhalt preiszugeben. So, ich lege den Hammer mal, wenn er liegen bleibt, bei meinem Schwein oder bei Kalebs Schweinchen. Er hat mir schon gesagt, bitte Papa, pass auf, dass nichts passiert. Sag ich, alles gut, kriegst das Heil wieder. Also es ist kein Vorschlaghammer, es ist der Petrushammer. Petrus war so ein Draufgänger-Typ, das wisst ihr, wenn ihr die Bibel gelesen habt. Bei ihm gab es keine Grauzone, er war so ein Schwarz-Weiß-Typ. Manchmal schimpft man ja bei Schwarz-Weiß-Denken. Aber ich sag dir was, es gibt Bereiche, wo Schwarz-Weiß-Denken richtig ist. Wo es richtig ist. Himmel und Hölle ist Schwarz-Weiß. Gerettet und verloren ist Schwarz-Weiß. Hier gibt es keine Kalorierung. So sehr wir uns das wünschen würden. Es gibt Themen, wo die Bibel ganz klar sagt, Schwarz oder Weiß. Das ist in Ordnung. In anderen Bereichen gibt es viele Farben. Ja, wenn es um Gemeinden geht, um Christen geht, da gibt es so viele Farben. Was Leute teils als Schwerpunkte haben für ihre Kirchen, das ist in Ordnung. Das darf bunt sein. Und doch gibt es eben auch die Schwarz-Weiße. Und gerade bei dem Bereich Rettung gibt es Schwarz-Weiß. Es gibt Segen oder Fluch. Bin ein bisschen gesegnet, ein bisschen verflucht. Schwierig. So, Petrus war so jemand. Er war der einzige der Zwölf, der hier auf dem Wasser lief. Weil er mutig war, weil er vorwärts ging, weil er es riskierte. Als Jesus festgenommen wurde, war er derjenige, welcher dem anderen das Ohr abgeschnitten hat. Hat auch nur einer gemacht. Wenn er von einer Sache überzeugt war, dann gab es für ihn keins zurück mehr. Er hat es durchgezogen. Er war der, der zu Pfingsten die große Predigt gehalten hat, wodurch sich 3000 Leute bekehrt haben in einem Tag. Petrus, ein extrem wichtiger Stil. Gott braucht ihn. Und solche Menschen wie er können Leute konfrontieren. Es ist ein Stil, in dem ich selbst auch häufig diene. Und einige von euch, das weiß ich sehr wohl. Manch einer wäre nicht zum Glauben gekommen, wenn er nicht solche Leute gehabt hätte, die Klartext reden. Einige brauchen genau das, damit sie diese Entscheidung für Jesus treffen. Nicht jeder, aber einige, für die ist es lebensrettend, das zu hören. 2. Timotheus 4, Vers 2. Verkünde den Menschen Gottes Botschaft. Setz dich dafür ein, ob es dem Menschen passt oder nicht. Rede ihnen ins Gewissen, weise sie zurecht und ermutige sie, wo es nötig ist. Lehre sie in aller Geduld. Die Geduld und Mut gehören zu diesem Stil. Wenn du das hast, dann lebe es. Und wenn ich mir da jetzt jemanden raussuchen muss, und auch hier fallen mir einige ein, dann ist Siegfried sicher der Erste, der mir einfällt. Ich sage das jetzt nicht, um anzugeben für ihn, weil ich weiß, er ist ein demütiger Mann. Das bedeutet ihm gerade gar nichts. Aber er führt jedes Jahr 200 Leute zu Jesus durch diese Art. Er ist unverschämt. Wir waren gestern Lasertag spielen mit ihm. Er ist eine Kampfsau. Das ist keine Beleidigung, das ist ein Begriff unter Männern. Das heißt, das ist jemand, der richtig, richtig rockt. Er hat mich verfolgt. Eine Runde war er mein Gegner. Du, der hat mich verfolgt. Der war immer an meinen Fersen. Das war so unbequem, diese Runde. Weil er hat nicht locker gelassen. Er hat mich ständig abgeschossen. Aber so ist er geistlich auch. Wenn der jemanden sieht, die erste Frage ist, oh, ich sehe schon, das ist ein Bein kürzer als das andere. Stimmt's? Oder die Leitmethode, haben Sie Rückenschmerzen? Zu diesen beiden Antworten gibt es immer ein Ja. Und dann läuft er auf. Dann erzählt er 2, 3 Sätze und dann wird das Bein verlängert oder wird gebetet. Und das ist eine Art, die ist so unverschämt, dass ich behaupte mal, 90% von uns das nicht wirklich gut könnten. Also ich habe das ein paar Mal versucht, diese Art, das geht so nicht, das geht so nicht. Ein bisschen anders kriege ich auch ein bisschen was hin, aber was er macht ist, wenn er bei Hause ist, der Vater die Leute da nach vorne holt und wir da, es ist unverschämt. Und unverschämt ist kein Schimpfwort, unverschämt ist eigentlich gut. Ohne Scham, er macht das, was richtig ist und er schämt sich überhaupt nicht. Das ist genau die Art von Leuten, die sowas machen müssen. Ja. Applaus hat er verdient, aber den haben eben auch die anderen Gaben verdient. Deswegen habe ich jetzt nicht mitgeklatscht. Für ihn klatsche ich öfters, als ihr denkt, weil ich für ihn ganz viel bete, weil er einfach so viel rockt. Aber so viele von euch machen das ja auch. Nur eben auf andere Methoden, die nicht von der Bühne aus passieren. Und trotzdem genauso wichtig sind. Weil ich glaube, wir werden am Tag des jüngsten Gerichts, wir werden ja ein Lobgericht bekommen, wir werden nicht verglichen mit Siegfried. Oder mit Manuela und Wilfried. Oder mit Ralf. Oder mit Maria und Marietta. Wir werden nicht verglichen mit anderen, sondern mit dem, was wir anvertraut bekommen haben. Mit unserem Instrument, wie klein oder groß es ist. Danach werden wir gemessen. Man wird fragen, Gott wird fragen, Adelheid, du hast das und das bekommen. Warst du treu damit? Und egal, was es war, wenn du treu warst, juhu, geh ein zur Freude deines Herrn. Und deswegen, wir brauchen überhaupt keinen Druck haben. Ich wollte euch sogar den Druck völlig nehmen und sagen, guck mal, finde doch viel mehr raus, was ist deine Gabe. Ich fasse zusammen. Beziehungsorientierter Stil, das ist der, der die Beziehungen lebt. Das ist die Matthäus-Party, wie ich sie jetzt nenne. Der intellektuelle Stil, erinnert euch, den Brieföffner? Das ist der, der Menschen erreichen kann, indem er denkt, indem er Argumente gibt, indem er mit den Menschen diskutiert. Es auch aushält, wenn andere Meinungen kommen und sogar neugierig bleibt. Der zeugnishafte Stil, das ist der, der von dem erzählt, was er mit Jesus erlebt hat. Und der dienende Stil, also wenn man den Dosenöffner, habe ich jetzt gezeigt, der Dosenöffner-Stil, das ist einfach der, der Gutes tut und der darauf wartet, bis die Menschen fragen. Und dann auch bereit ist, sehr klar Antwort zu geben, liebevoll, aber auch führend. Dann haben wir den einladenden Stil, das ist derjenige, der Menschen mitschleppt. Und den konfrontativen Stil, der Hammer, der konfrontiert, um zu retten. Lass uns doch bitte zusammenstehen. Ich möchte einen Schritt machen. Vielleicht bist du heute hier und du sagst, oh, das sind jetzt, ich bin ja nicht mal selbst Christ. Und hier, du sprichst hier über Evangelisation, das macht gar nichts. Weil von heute an kannst du jemand von diesen 6 Typen werden, wenn du das willst. Weil ich sage dir nichts Neues. Irgendwie bist du hierher gekommen oder sie hierher gekommen und jemand wird ihnen schon was erzählt haben, dass Jesus der einzige Weg ist zum Vater im Himmel, der einzige Weg zum ewigen Leben. Es gibt keine Religion, die dahin führt, es gibt auch keine Theologie, es gibt keine Philosophie, es gibt nur eine Person, die heißt Jesus Christus. Er ist der Einzige, der für unser Leben gestorben ist, deswegen steht hier ein Kreuz. Es ist der Umschlagplatz, wo ich mein Leben hingebe und sein Leben für mich mitnehme. Das passiert immer hier. Ich gebe mein Defizit und nehme sein Plus mit nach Hause. Das ist, was passiert am Kreuz immer und immer wieder seit 2000 Jahren. Menschen aller Generationen haben das getan in allen möglichen christlichen Kirchen. Sie sind heute hier und ich möchte ein Gebet sprechen, kurz und knackig. Wenn Sie das von Herzen mitbeten, ist das, was Sie brauchen, um neues Leben zu empfangen. Und das werden Sie merken, wenn Sie hier rausgehen. Sie nehmen ihn nämlich mit. Derselbe Heilige Geist, der in mir ist und in jedem, der schon glaubt, zieht in sie ein, in dem Moment, wo sie sagen, okay, Herr, ich habe Mist gemacht, vergib mir meine Schuld. Und wir alle haben gesündigt. Und er vergibt uns, sobald wir ihn darum bitten. Und wenn wir dann sagen, komm in mein Leben und sei mein Herr, nicht nur mein Gott, mein Diener, mein irgendwas, mein Freund, sondern mein Herr, mein König, mein Heerführer, mein General, dann wird's spannend. Denn dann fängt er an, ihr Leben zu führen. Und das ist die Steigerung von allem, was sie bisher erlebt haben. Denn er führt sie besser, als sie sich jemals selbst führen könnten. Das ist die Wahrheit. Deswegen sage ich, sie haben gar nichts zu verlieren. Sie haben alles zu gewinnen. So, wer das möchte, auch zu Hause, sprechen Sie mit mir. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du für meine Lebensschuld am Kreuz gestorben bist. Und so bringe ich dir jetzt all meine Verfehlungen. Und ich bitte dich, vergib mir. Mach mich frei davon. Ich entscheide mich heute, dass du der Herr meines Lebens sein sollst. Jesus, sei mein Herr. Und führe mich von heute an bis zu meinem letzten Atemzug. Und dann in Ewigkeit. Amen. Wow, Halleluja. Darf ich sehen, wer das für sich heute entschieden hat und mitgebetet hat? Das erste Mal so richtig klar und deutlich. Bitte ein kurzes Handzeichen, will niemanden übersehen. Ich sehe die Hand, danke. Ist da noch jemand? Ich lade Sie ein, mit dieser netten Frau nochmal nach nebenan zu gehen. Sie hat ein kleines Geschenk für Sie vorbereitet. Ich freue mich, dass Sie die Entscheidung getroffen haben, es war die beste Ihres Lebens, das sage ich Ihnen. Das Leben fängt jetzt erst so richtig an. Herzlichen Glückwunsch. Und ich würde jetzt gerne noch einen Videoclip zeigen, als der Handyverkäufer Paul Potts in der ersten Staffel der damals neuen Show Britain's Got Talent am 17. März 2007 in Cardiff in North Wales auftrat und Puccinis Nessun Dorma sang, da erntete er nicht nur ehrfurchtsvolle Blicke von der Jury, sondern Standing Ovations von den 2000 Menschen, die in dem Saal waren, spontan. So ähnlich wie hier eben. Das war auch ein spontaner Applaus, das habe ich gemerkt. Da hat euch was berührt an dem Ganzen. Ihr seht diesen Mann, der optisch nicht so aussieht, wie das, was dann rauskam, richtig? Man sieht die Zähne, die sind noch nicht gerichtet zu dem Zeitpunkt. Und auch sonst wirkt dieser Mann nicht wirklich weder von der Kleidung noch sonst wie, als wäre das ein großer Opernsänger. Und dann öffnet er den Mund und jeder weiß. Wow. Wie Amanda das sagte, eben eine der drei Richter. Die sagte, was wir hier sehen, ist, wie ein Stück Kohle sich in einen Diamant verwandelt. Weißt du, warum ich dir das zeige? Weil jedes Mal, ich habe das Video so oft gesehen in den letzten 10, 12 Jahren, ich denke an dich dabei. Ich denke auch an mich dabei. Jeder von uns transportiert genau das. Optisch oder gesellschaftlich oder wie auch immer, sind wir nicht die auffallen, die in der ersten Reihe stehen, die jeder sieht und von denen jeder das Beste hält. Es ist nicht immer so. Aber weißt du, Gott hat das in dich reingelegt, was so einzigartig und so einmalig ist, dass sobald Leute dich besser kennen, wissen, du bist eine ganz besondere Persönlichkeit. Und ich habe das schon ein paar Mal gesagt. Ich weiß, dass hier in dem Raum einige der beeindruckendsten Persönlichkeiten sitzen, die ich je kennengelernt habe. Weil ich euch kennengelernt habe. Weil ich die Herzen sehe von einigen von euch seit Jahrzehnten. Und es ist ein Vorrecht, hier Pastor zu sein. Das sage ich nicht, weil ich schleimen will, sondern weil es wahr ist. Und ich freue mich über jeden, der den Gott hier hinzutut. Und ich sehe oft die Transformationen von Leuten, die hier reinkommen, oft als Egoisten. Und wo wir alle waren. Und dann kommt der Geist Gottes und Leute verändern sich. Sie werden weicher, sie werden belehrbar sogar. Teils ein deutscher Belehrbar ist ja fast nicht zusammenzubringen, die beiden Worte. Aber es passiert oft. Und dann entwickeln sich Menschen zu Persönlichkeiten, die so einzigartig sind, dass sie auffallen, wo immer sie anzutreffen sind. So, ich würde jetzt gerne noch beten, bevor ihr das übernimmt, dass wir den Vorschlaghammer nicht mehr brauchen und dass wir unser Instrument mitnehmen. Schließt doch nochmal eure Augen. Vater, wir haben jetzt die Informationen und ich bitte dich, dass du deinen Heiligen Geist jetzt in uns dahin führst und beauftragst, dass er uns zeigt, was es meine. Und gleichzeitig, dass du uns damit eine ganz große Kühnheit schenkst, dass wir nicht zurückhalten mit dem, was in uns ist. Dass wir wie Paul uns trauen, unsere Stimme zu erheben, das zu tun und zu sagen, wofür wir auf diesem Planeten hier sind. Dass wir uns nicht schämen, dass wir kühn sind, aber auch weise und voller Liebe, um dein Wort weiter zu sagen einer sterbenden Welt. Nicht die Umwelt muss gerettet werden, Herr, sondern die Welt der Menschen, die Menschen selbst. Für die bist du gestorben. Die Welt hier wird vergehen, es wird eine neue kommen, aber die Menschen werden ewig leben oder ewig sterben. Und ich bete, Herr, lass uns einen Unterschied machen für Limburg und für Deutschland. Amen. Für die, die sich ein bisschen mehr damit beschäftigen wollen, nachher, wenn der Gottesdienst rum ist, habe ich euch einen Test vorbereitet, kopiert. Den könnt ihr euch mit dem Handout zusammen einfach mitnehmen. Und dann könnt ihr anhand dieser Fragen für euch so ein bisschen rausfinden, was ist meine Hauptzwei Arten, wie ich Menschen von Jesus erzähle. Ich glaube, dass dir das helfen kann, das dann noch erfolgreicher und entspannter zu tun. Vielen Dank.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.